Hallo und willkommen zur 58. Episode der Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und es ist wieder E3. Irgendwie für mich einerseits die stressigste Zeit und dann auch wieder so wundervoll. Das ist quasi das Weihnachten für Gamer und normalerweise bringt das ja immer spannende Neuankündigungen. 2019 ist aber irgendwie ein seltsames Jahr diesbezüglich, da sich die Konsolengeneration und PlayStation 4 und Xbox One so langsam dem Ende nähert. Ende 2020 kommen die entsprechenden Nachfolger und so wollten sich gerade viele Dritthersteller nicht in die Karten schauen lassen, was es so an Neuigkeiten gibt. Sony blieb der E3 komplett fern und Microsoft hieß in einem Trailer die neue Konsolen auch nur leicht an. Es war quasi eine E3 mit Handbremse bezogen auf Dritthersteller, Sony und Microsoft. Daher reicht mir dieses Jahr auch nur eine Episode, um die Konkurrenz zu betrachten. Electronic Arts hatte diesmal zum Glück keine Pressekonferenz, sondern mehrere halbstündige Veranstaltungen mit Gameplay und Interviews mit den jeweiligen Entwicklern. Trotzdem war es letztendlich eine ziemlich lahme Veranstaltung. Irgendwie kriegt es EA einfach nicht hin, sich mal interessant zu präsentieren, oder aber die Produkte sind einfach nicht interessant genug, um diese extra groß zu präsentieren. Es ist mir so ein bisschen der Rätsel. Und deswegen gibt es von mir da auch nur eine Kurzzusammenfassung. Völlig überraschend hat EA FIFA 2020 angekündigt. Wer hätte das ahnen können? Straßenfußball kommt diesmal dazu als neuer Modus. Ballphysik wird verbessert. Defensive soll anspruchsvoller werden, da auch die KI weniger hilft. Viele zahlreiche kleinere Neuerungen. Und für die Switch trifft das natürlich alles nicht zu. Denn EA hasst irgendwie immer noch Nintendos Konsole. Ich weiß es nicht. Die Switch-Version bekommt einfach nur ein Kader-Update, kleinere Designänderungen, ja, und das ist doch prima. Was wollen wir eigentlich mehr? Wir wollen doch eigentlich nur jedes Jahr Vollpreis zahlen und dann neue Spielerdaten kriegen, neue Trikots, neues Hauptmenü und fertig. Ja, so entwickelt momentan EA FIFA für die Switch. Also, jetzt mal ganz ehrlich, was erlaubt sich EA hier wieder Vollpreis für sowas? Ich verstehe es einfach nicht. Wenn die Switch-Variante etwas schlechter aussieht, in Ordnung, aber inhaltlich sollte sie doch zumindest gleich sein. Das kann mir irgendwie keiner erklären, warum EA das so macht, wie sie es machen. Ja, wahrscheinlich hat EA einfach keinen Bock und denen ist die Switch egal und deswegen frech, einfach frech. Und deswegen möchte ich dem Unternehmen hier auch gar keine größere Bühne geben. Ja, es gab eh zu wenig Neuerungen, irgendwie Battlefield 5 kriegt irgendwas, Sims und Madden, schön und gut. Apex Legends bekommt irgendwie Season-Änderungen, neue Waffen, Skins und was man so braucht. Einzig nennenswerter Titel war letztendlich Star Wars Jedi Fallen Order. Da gab es gut 15 Minuten Gameplay zu sehen. Das Spiel wirkt wie so eine Mischung aus Uncharted und Star Wars. Es wirkte allerdings unfassbar einfach, fast so, als würde man im Gott-Modus da durchrennen. Ja, ein Jedi sollte mächtig sein, aber so mächtig wie da, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, wie das fertige Spiel sein wird, also auch so Level-Design, Atmosphäre und so weiter. Ich habe das Gameplay in den Shownotes verlinkt, aber EA macht es mir halt echt schwer, sie zu mögen. Einerseits feiere ich, dass sie endlich ein Star Wars Singleplayer-Spiel machen. Andererseits machen sie ständig einfach dümmliche Entscheidungen. Bei Jedi Fallen Order ist Respawn der Entwickler, die haben mit Titanfall 2 eine tolle Einzelspielerkampagne gezaubert. Das macht mir jetzt so ein bisschen Hoffnung. Das Gameplay letztendlich hat mich noch nicht so geflasht, obwohl ich ein Star Wars Fan bin. Auf jeden Fall soll das irgendwie in diesem November, glaube ich, für PlayStation 4 und Xbox kommen. Und damit haben wir jetzt EA auch schon durch. Bin ich auch ganz froh, es läuft. Ähnlich schnell möchte ich durch die Ubisoft-Pressekonferenz rennen, will man so sagen. Die letzten Jahre immer ein Highlight. Und mit Miyamoto als Dauergast. Ich erinnere da an den tollen Moment, als 2017 Mario & Rabbids vorgestellt wurde. In diesem Jahr war davon nichts mehr übrig, obwohl die Veranstaltung hoffnungsvoll begonnen hat. Watch Dogs Legion wurde vorgestellt. Es wurde viel Gameplay gezeigt, meines Erachtens sogar zu viel Gameplay. Diesmal spielt die Reihe irgendwie in London. Es gibt keinen Hauptcharakter. Stattdessen baut man irgendwie eine Widerstandsgruppe auf, rekrutiert NPCs. Die kann man dann wiederum steuern, also immer zwischen Charaktere wechseln. Wenn einer stirbt, bleibt er tot. Permadeath ist also integriert. Ubisoft prahlte damit, dass jeder NPC eine eigene Geschichte hätte, irgendwie komplett simuliert wird. Ich befürchte, daneben sollte man wieder den Mund ein bisschen zu voll. Oder es ist auf jeden Fall nachher ein bisschen abgespeckter. Highlight war sicher für jeden, der die Präsentation gesehen hat, die Oma, ein ehemaliger Auftragskiller, die so halt auch noch im Alter drauf hat. Mit der war das einfach sehr spaßig und ich glaube, jeder hat dann gesagt, mit der möchte ich am liebsten das ganze Spiel durchspielen. Watch Dogs Legion erscheint am 6. März 2020 für PS4 und Xbox One. Ja, wenn ich böse wäre, könnte ich sagen, dass bis auf Just Dance 2020 danach nur noch ein Spiel namens Tom Clancy gezeigt wurde, denn genauso wirkte es. Okay, eigentlich hießen die Spiele Tom Clancy's Elite Squad, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine und schließlich Tom Clancy's The Division 2. Aber das wirkte halt alles so ähnlich, es ermüdete mich teilweise und ich wusste manchmal gar nicht mehr, wann das eine Spiel aufgehört hat, wann das neue angefangen hat. Zudem gab es wenig Gameplay. Für Fans der Reihen waren diese Ankündigungen sicher was Feines. Dieses Rainbow Six Quarantine wurde per düsterer Trailer angekündigt. Das soll irgendwie PvE-Koop-Action mit reinbringen. Gameplay gab es wie gesagt nicht. Die Division 2 kann man vom 13. bis 16. Juni kostenlos spielen. Dann soll es irgendwie im Herbst neue Raids geben. Pentagon soll irgendwie auch verfügbar sein. Und schließlich macht Netflix noch einen Film zum Spiel. Jessica Chastain und Jack Gyllenhaal werden dort mitspielen. Mit Roller Champions wurde dann noch so ein Funsport, Rollerblades, Multiplayer-Titel für PC angekündigt. Dann meinte Ubisoft, dass man auf den Abo-Dienstzug mal aufspringen soll, stellte dann für den PC Uplay Plus vor, 100 Spiele aus dem eigenen Katalog, kann man da dann spielen für schläppische 14,99 €, also Dollar. Also alle Tom Clancy's Assassin's Creed oder Watch Dogs dieser Welt, hurra! Ja, also geht, es wurde ja noch Prince of Persia Classic gezeigt oder Rayman Legends oder die Anno-Reihe. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass jemand dauerhaft $15 im Monat für Ubisoft-Spiele ausgeben möchte. Da fehlt mir tatsächlich die Fantasie. Ich denke, Game Pass von Microsoft bietet da mehr. Aber wenn jetzt wirklich jeder Publisher einen eigenen Abo-Dienst macht, dann wird das ja noch schlimmer als beim Filmstreaming. Und da geht's ja gerade los, dass ja jeder irgendwie einen eigenen Dienst haben will. Also Netflix, Amazon, Warner, Disney und weiß ich nicht, wer da noch alles künftig Dienste haben möchte. Naja, wurde dann vor der E3 noch, hat Google einen eigenen Gaming-Streaming-Dienst namens Stadia nochmal vorgestellt. 10 € im Monat kostet dann der Dienst ab November, wenn man in 4K, 5.1 Surround Sound und 60 FPS spielen möchte. Spiele sind keine dabei, bis auf Destiny 2, sofern man dieses Founders Edition kauft. Also alle Spiele müssen separat gekauft werden, also dann auch wahrscheinlich wieder für 60 €. 2020 gibt es eine kostenlose Variante, die bietet dann aber nur Stereo-Sound und Full HD und immer noch Spiele kaufen. Der Stadia-Controller kostet 69 € und die Founders Edition hat dann den Controller dabei, Destiny 2, 3-Monats-Abo und einen Chromecast Ultra, kostet dann 129 €. Naja, und damit das hier zu Ubisoft passt, muss ich noch erwähnen, dass Uplay Plus natürlich auch ab 2020 für die Stadia verfügbar ist. Also wer dann 4K-Spiele von Ubisoft spielen will, zahlt 11 € im Monat für Stadia und dann nochmal $15 im Monat für Ubisoft. Hurra, tolle neue Welt. Ja, deswegen die einzig nette Ankündigung hat sich dann auch Ubisoft ganz am Schluss getätigt. Und zwar das Spiel God and Monsters. Das ist von den Machern von Assassin's Creed Odyssey. Spielt ebenfalls in Griechenland, ist aber jetzt in Comic-Optik gehalten. Ja, aufgrund dieses Artstils wurde auch mein Interesse bei mir direkt geweckt. Gameplay gab es leider nicht. Und das fand ich seltsam, da das Spiel ja am 25. Februar 2020 erscheinen soll. Übrigens auch für die Switch. Insgesamt ist das also für mich eine eher enttäuschende Pressekonferenz gewesen, aber sicher auch, weil ich mit den Tom Clancy-Spielen wenig anfangen kann. Ich fand's aber schön, dass Sean Bernthal, der Schauspieler, zusammen mit einem Hund Ghost Recon Breakpoint noch vorstellte, da in diesem Spiel spielt Bernthal, den man so aus Walking Dead und The Punisher kennt, den Bösewicht. Ja. Ja, wow, ist 10 Minuten rum, knapp 10 Minuten rum und zwei Pressekonferenzen schon erledigt. So gut war ich ja noch nie. Weiter geht es mit Bethesda, eigentlich immer eins meiner Highlights, da ich viele Marken des Publishers schätze. Also Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, Fallout, da bin ich eigentlich immer dabei. Und es gab sogar jetzt zu fast all diesen Serien Neuigkeiten. Ich finde es schon mal anständig, dass Todd Howard sich für das Fallout 76 Desaster entschuldigt hat und dann gleichzeitig auch Neuerungen präsentierte, die die Fans freuen sollten. Denn mit dem Update Wastelanders kommen neue oder endlich eine Mainquest oder überhaupt neue Mainquest dazu, neue Waffenausrüstungen, unendlich menschliche NPCs inklusive Dialogoptionen, die dann natürlich auch Konsequenzen haben. Also eigentlich die Grundlagen eines jedes Fallouts und dieses Feature hätte Fallout 76 eigentlich schon bei Release haben sollen. Mit Nuclear Winter wurde noch ein Battle Royale Modus angekündigt, muss irgendwie heute jedes Spiel haben. Letztendlich sind aber diese beiden Neuerungen kostenlos für alle Spieler von Fallout 76, von daher ist das eine kleine Entschädigung, auch wenn sie jetzt ein bisschen spät kommt. Für Switch war dann auch noch was dabei, denn das Mobile-Spiel The Elder Scrolls Blade wird für die Nintendo-Konsole umgesetzt, inklusive Bewegungssteuerung. Das Spiel bleibt aber kostenlos, also wird sich wahrscheinlich durch Ingame-Käufe oder irgendwie sowas finanzieren. Ich hätte mich im letzten Jahr gefragt, warum denn das Spiel nur mobile vertrieben wird, weil es eigentlich, habe ich mir das immer gut für die Switch vorstellen können. Ja, und nun kommt das und dann sind wir mal gespannt. Von daher warten wir mal ab. Tango Gameworks, die Macher der Evil Within-Reihe, die kündigt mit Ghostwire Tokyo ein neues Spiel an, sehr interessanter Trailer, sehr stimmungsvoll. Man sah Menschen durch Tokio laufen, die ganze Masse mit Regenschirmen und keine Ahnung was. Und plötzlich lösten die sich alle auf und nur deren Kleidung blieb zurück. Irgendwie Geister schwirren herum, paranormale Kräfte und es wirkt alles sehr mystisch. Was genau das jetzt für ein Spiel sein wird, weiß ich nicht. Es soll halt eben kein Survival-Horror sein, sondern einfach irgendwie ein Action-Adventure. Bin dezent gespannt. Bisher für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Und genauso vage angekündigt wurde im Prinzip das nächste Spiel der Dishonored-Entwickler. Die haben nämlich Deathloop angekündigt. Irgendwie zwei Killer sind auf einer Insel, bringen sich gegenseitig um. Und war sehr stylisch. Sah stylisch aus. Ich hätte gerne Gameplay gesehen. Aufgrund Dishonored haben die einen Bonus bei mir. Aber was genau auch dieses Spiel sein möchte, das hat es dann auch nicht gezeigt. Wie gesagt, Gameplay hat gefehlt. Ja, und dann gab es noch Content-Updates für Commander Keen als Mobile-Spiel. Möchte ich eigentlich nicht so drauf darüber eingehen. Die Elder Scrolls Online, Elsweyr hat auch irgendwie neue Content-Sachen bekommen. Wurde aus dem Drachentrailer gezeigt. Rage 2 bekommt irgendwie auch was Neues. Das hat mich irgendwie alles nicht so interessiert, deswegen habe ich das eigentlich gar nicht groß aufgeschrieben. Wolfenstein Youngblood bekam auch einen neuen Trailer, ist ab Juli erhältlich, auch für die Switch. Aber Achtung, in der Einzelhandelsversion befindet sich für die Switch keine Cartridge, sondern nur ein Download-Code, wo dann das ganze Spiel runtergeladen werden muss. Doom Eternal wurde dann lange präsentiert, sehr lange. Es gab Gameplay, was endlich mal gut war. Was soll ich sagen? Wer Doom 2016 mochte, wird Doom Eternal lieben. Das ist offensichtlich irgendwie, die ganzen Stärken sind noch da. Unheimlich schnelles Gameplay. Jetzt wirkt das ein bisschen abwechslungsreicher, so vom Setting. Es wurde ein Season Pass angekündigt, der dann zwei Erweiterungen für die Kampagne behalten soll. Die werden alle innerhalb des ersten Jahres dann veröffentlicht. Dann gibt's keinen klassischen Multiplayer-Modus, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern so einen Battle-Modus, wo man dann, ich glaube, zu dritt gegeneinander spielt und einer ist ein Doom-Slayer und die anderen sind Dämonen. Und dann wird halt im Best of Five gegeneinander gespielt. Ja, kann ich irgendwie, stelle ich mir zumindest mal witzig vor. Ja, doch. Mal gucken. Ich meine, ich bin jetzt eh nicht der große Multiplayer-Fan, aber Dämonen gegen Doom Slayer finde ich eine gute Sache. Das Spiel erscheint am 22. November 2019 für PS4, Xbox One und Switch. Ja, die Switch kommt also auch mit der zeitgleich mit den anderen Fassungen. Prima. Ja, und ich sage auch jetzt nochmal direkt, wenn ich irgendwie manchmal PC oder Stadia auslasse, also nicht erwähne, dass die Spiele auch dafür erscheinen, ja, ist halt so. Weil das sind zwei Plattformen, die mich nicht ganz so interessieren und dann vergesse ich das manchmal beim Aufschreiben. Dann sage ich es jetzt einmal nochmal, dass auch Doom Eternal für PC und Stadia kommt. Aber seht es mir nach, wenn da nicht immer alles korrekt ist. Ja, immerhin gab es zwei neue Marken, umfassend viele Infos zu Doom Eternal, ja, und dann Content-Update zu bestehenden Spielen, deswegen irgendwie in Ordnung. Mich nervt halt tierisch dieses dauernd jubelnde Publikum. Also das war ja fast so schlimm wie bei der beim Xbox-Event im letzten Jahr in Mexiko, wo alle nur noch gejubelt haben. Und ja, die sind halt gefühlt auch nochmal gekauft oder dafür bezahlt und na, das ist halt nicht mehr so authentisch, finde ich nicht so gut. Höhepunkt der Messe oder ein Höhepunkt der Messe war für mich definitiv die Präsentation von Square Enix. Ja, ich bin ein alter JRPG-Fan und deswegen auch ein bisschen voreingenommen und ich freue mich jedes Jahr darauf, weil ich immer noch mit Square Enix als Firma unheimlich viele gute Spiele erinnere und ich mich immer wieder freut, wenn die dann doch wieder Rollenspiele machen. Und hey, diese Veranstaltung begann mit Final Fantasy VII Remake und es wurde ausführliches Gameplay gezeigt, inklusive des ersten Bosses. Das Kampfsystem ist irgendwie eine Mischung aus Echtzeit und Active Time Battle, also kurz ATB. Irgendwie, man muss normale Attacken landen, damit die ATB-Leiste sich damit die sich füllt. Und dann kann man mächtigere Angriffe starten. Oder kann Zeit anhalten und so zwischen Charaktere springen oder Angriffe besser koordinieren. Dieses Zeitanhalten sah auch unheimlich gut aus. Das Spiel wird auf zwei Blu-rays ausgeliefert und erscheint am 3. März 2020 für PlayStation 4 und PC. Für PS4 gibt es dann noch diverse Editionen, wo dann irgendwie extra Zeugs dabei ist. Die teuerste Collector's Edition kostet schlappe 300 Euro. Da ist dann Steelbook, Artbook, Hardcover, also das Artbook im Hardcover-Format dabei, Mini-Soundtrack-CD, das Spiel und diese Play-Arts-Figur von Cloud auf seinem Motorrad. Na gut, wer es braucht, der kann, also das ist dann auch mir zu teuer, selbst wenn ich Final Fantasy prinzipiell mag. Das Spiel sah aber echt gut aus, da habe ich gar nicht zu meckern. Aufmachung, Sound, Optik, alles passt. Allerdings wird das alles im nächsten Jahr im März nur ein Teil der ersten Trilogie sein. Oder es ist noch nicht mehr eine Trilogie. Man weiß nicht, wie viele Teile kommen werden. Es wird einfach nur dieser Midgar-Teil drin sein. Und wer sich daran erinnert, dieser Midgar-Teil war im Original vielleicht 10 Stunden, wenn überhaupt. Und er ist der Beginn einer langen Reise, einer sehr, sehr langen Reise. Und es ist völlig offen, wann dann diese Remake-Reihe fortgesetzt wird. Und wie viele Teile, wie gesagt, noch kommen. Ich halte das jetzt auf einmal nicht mehr ausgeschlossen, dass vielleicht erst 2025 oder so die ganze Remake-Reihe beendet wäre. Und das wäre schon traurig irgendwie. Also wenn ich daran denke, dass das Spiel für PlayStation 4 angekündigt wurde 2015 und vielleicht hat man 10 Jahre später dann mal alles beisammen, dann vielleicht sogar auf PlayStation 5. Ich hoffe nicht, dass es noch länger dauert. Stellt euch mal vor, oh Gott. Für die Switch wurde dann das Remaster des JRPGs The Last Remnant angekündigt, welches ab sofort im eShop erhältlich ist. Zu dem Spiel kann ich leider gar nichts sagen, da ich es schlicht vor 11 Jahren nicht gespielt habe. Besser kenne ich mich dagegen mit Dragon Quest Builders 2 aus. Das erscheint am 12. Juli für PlayStation 4 und Switch. In dem Video wurde sehr umfangreich irgendwie jedes neue Feature vorgestellt. Ich liebe Dragon Quest. Ich mochte den ersten Bilderstyle. Die Mischung aus Rollenspiel und Minecraft, das ist genau mein Geschmack. Dragon Quest Builders 2 hat einen Multiplayer-Modus. Ja, es sieht irgendwie alles größer und besser aus. Deswegen wird das ein absoluter Pflichtkauf für mich. Also da freue ich mich drauf. Weiterhin gab es dann noch einen Trailer zu Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered. Das ist die Umsetzung des GameCube-Spiels. Soll in diesem Winter erscheinen. Ja, sieht einfach aus wie ein GameCube-Spiel in HD. Also soll jetzt nicht zu viel erwarten. Aber ich werde es mir wahrscheinlich dann mal angucken. Etwas früher kommt dann das neue Spiel der I Am Setsuna-Macher aus. Uninaki erscheint am 22. August 2019. Ja, optisch gefällt mir das Action-Rollenspiel tatsächlich immer besser. Man merkt wirklich auch, was für Fortschritte das Team seit I Am Setsuna gemacht hat. Lobend erwähnen möchte ich auch, dass das Spiel mit englischen, deutschen und französischen Untertiteln kommt. Das war ja bei Lost Sphere auch schon so, aber I Am Setsuna eben nicht. Das hatte ja nur englische Sprache. Irgendwie ist aber noch unklar, ob das Spiel nur im eShop landet oder auch als Einzelhandelsversion. Denn I Am Setsuna kam bei uns nur im eShop raus. Da musste ich mir aus Asien die Einzelhandelsversion importieren. Und Lost Sphere, das kam hier auch ganz normal in den Einzelhandel raus. Dann gab's, da habe ich mich gewundert, dass Dragon Quest 11S nur einen Release-Zeitraum bekam. Also es wurde gesagt Herbst 2019. Da hätte ich mittlerweile mit einem konkreten Termin gerechnet. Scheinbar ist auch keine Collector's Edition geplant. Finde ich sehr schade, weil die PlayStation 4 hatte da eine ganz schöne bekommen. Trotzdem für mich eins der wichtigsten Titel des Jahres. Orchestermusik wechselt zwischen 3D-Optik und SNES-Look. Mehr muss ich eigentlich gar nicht sagen. Die Switch bekommt die beste Fassung und deswegen hat sich das Warten gelohnt. Das ist einfach ein richtiges Brett, das Spiel. Ja, richtig gut fand ich ja noch Romancing Saga und Saga Scarlet Grace, also dass die im Westen zum ersten Mal, glaube ich, erscheinen. Romancing Saga ist ein japanisches Rollenspiel aus dem Jahre 1995. Ja, so lange mussten wir jetzt warten, bis wir das auch mal spielen könnten. Und Saga Scarlet Grace Ambitions ist wiederum die Umsetzung eines Vita-Spiels, das vor ein paar Jahren erschienen ist, ebenfalls, glaube ich, nur in Japan. Wann genau jetzt beide kommen, wie teuer, ob nur eShop, ich gehe davon aus, nur eShop, alles noch unklar, denn ja, insgesamt hieß es nach dem Trailer nur Coming Soon. Und das kann ja alles heißen. Dann gab es einen neuen Trailer zu Dying Light 2. Dying Light. Letztjährige E3-Trailer, den fand ich ziemlich gut. Der hier, es hat immer noch enorm viel Stil. Ob das jetzt mein Spiel ist, weiß ich immer noch nicht. Immerhin gab es jetzt mal einen Release-Zeitpunkt, Frühling 2020. Ja, für Kingdom Hearts 3 wurde neuer DLC für den Winter angekündigt. Leider keine Neuigkeiten, ob jemals wieder ein Kingdom Hearts für die Switch kommen könnte. Und und dann kamen zwei neue Spiele. Zum einen wurde mit Outriders ein Koop-Shooter gespielt. Ja, originell in einer apokalyptischen Welt spielt wieder alles. Aber Aufmachung gefiel mir. Und auch wenn man kein Gameplay sah, war die Atmosphäre ziemlich cool. Und auf einmal schon das ein riesiges Alien-Vieh. Das erinnerte mich so ein bisschen an Krieg der Welten. Fand ich interessant, ohne jetzt zu wissen, was hier passiert. Es ist das neueste Projekt von People Can Fly. Die haben früher Bulletstorm oder Gears of War Judgment gemacht. Wenn jetzt manche sagen, ausgerechnet das schlechteste Gears of War. Sommer 2020 kommt es dann für PlayStation 4, Xbox One und PC. Warten wir mal da auf Gameplay. Ja, und ein Höhepunkt für Square Enix war dann noch die Ankündigung des Spiels Marvel's Adventure 8-Day. Eidos Montreal und Crystal Dynamics haben sich also jetzt mal den Avengers angenommen und das sah auch echt gut aus. Das ist ein schöner Action-Titel, PC, Stadia, PS4, Xbox One. Erscheint am 15. Mai 2020. Natürlich jetzt nicht mit den Schauspielern aus den Avengers-Filmen, sondern das sind eigene Charaktermodelle, weil sonst wäre es zu teuer geworden. Aber trotzdem mit Thor, Iron Man und Co. geht es dann richtig zur Sache. Ich bin halt nur so immer ein bisschen skeptisch bei so Superhelden-Umsetzungen, weil meistens sind die ja nicht so gut. Und ja, nicht jedes Superhelden-Spiel ist so gut wie Insomniac Spider-Man. Ja, und jetzt im Vergleich zu Marvel Ultimate Alliance 3 verbieten sich auch, weil die haben ein ganz anderes Budget und gehen auch in eine andere Richtung, weil Ultimate Alliance ist halt mehr so ein Action-Rollenspiel. Ja, und man hat schon bei Marvel's Avengers A-Day gemerkt, dass Budget und Technik da schon mal deutlich drüber anzusiedeln sind. Mein persönlicher Höhepunkt war dann aber erneut ein Remaster, aber ein ganz besonderer, denn endlich bringt Square Enix Final Fantasy VIII Remastered für PlayStation 4, Xbox One, PC und die Switch. Und das alles sogar noch 2019. Klasse, denn dieses Spiel wurde nicht so oft veröffentlicht. Also für PlayStation 1, PlayStation 3 und auf Steam. Ich glaube, mehr Versionen gibt's gar nicht. Und jetzt werden auch neue Modelle oder ja modernere Modelle, schönere Modelle benutzt. Es wird also nicht einfach nur die Auflösung hochgedreht. Habe ich echt Bock drauf, weil auch dieses Spiel habe ich nicht beendet damals, obwohl ich das mir zum Release für die PlayStation 1 gekauft hatte. Und ja, da muss ich sagen, insgesamt hatte dann Square Enix für mich einen richtig guten Auftritt. Waren viele Titel dabei, die mich interessieren. Es waren viele Titel dabei, auch für die Switch. Ja, toll, fein, super. Also, jetzt fehlt eigentlich schon nur noch Microsoft. Und die bespreche ich jetzt gerne. Allerdings kürze ich dann doch, weil letztendlich ging diese Konferenz über 100 Minuten. Es wurden 60 Spiele gezeigt. Deswegen beschränke ich mich dann nur mal so auf einige Titel und fasse die auch so ganz kurz zusammen nur. Ich wollte auch noch sagen, es gab da fast die ganze Show immer Trailer auf Trailer auf Trailer. Es gab also wenige Moderatoren oder Präsentatoren, die dann irgendwie zwischendurch gelabert haben, was eigentlich ganz gut war, fand ich angenehm. Die meisten Trailer hatten aber gar kein Gameplay oder sehr wenig Gameplay und das fand ich dann wiederum schade. Und der erste Trailer, der gezeigt wurde, war dann der zu The Outer Worlds. Das ist von Obsidian, ein Rollenspiel, auf das warte ich seit der Ankündigung sehnsüchtig. Das ist quasi ein Fallout im All, aber halt bunter, humoriger. Das gefällt mir vom Setting sehr, aber technisch schwächelt es doch schon deutlich. Man merkt irgendwie ja dem Spiel an, dass es halt nicht so ein hohes Budget hatte. Hoffentlich verkauft es sich trotzdem einigermaßen gut, damit daraus vielleicht eine Reihe gemacht wird und dann, wenn, weil Obsidian gehört ja jetzt Microsoft, wenn Microsoft dann künftig ein bisschen Geld reinsteckt, dass da vielleicht mal wirklicher Konkurrenz für Fallout oder so weiter entstehen kann. Am 25. Oktober erscheint das Spiel und es ist erfreulicherweise auch direkt an dem Tag im Game Pass enthalten. Ninja Fury, zuletzt gefeiert dank Hellblade, zeigten mit Bleeding Edge ein Multiplayer-Action-Spiel, was mich irgendwie so eine Mischung aus Overwatch, Arms und Rage 2 erinnert. 4-gegen-4 Kämpfe, da haut man sich gegenseitig die Rübe ein, Nahkampf ist im Fokus, jeder übernimmt die Rolle eines Charakters, der dann eigene Eigenschaften, Fähigkeiten und so weiter und Waffen hat. Muss man mal ein bisschen Gameplay sehen. Technische Alpha erscheint am 27. Juni, beziehungsweise nicht erscheint, sondern dann startet es. Und vielleicht kriegt man dann ja mal ein bisschen Gameplay-Material zu sehen. Mit Ori and the Will of the Wisps wurde endlich mehr vom Ori-Nachfolger gezeigt. Das Spiel ist einer der schönsten Spiele überhaupt, also wirklich so wunderschön. Diesmal gibt's auch anscheinend größere Bossgegner. Man hat da jetzt ein paar gesehen, wie diese riesige Spinne, die einen verfolgt hat. Sah Hammer aus, die Musik war gut. Leider erscheint es erst am 11. Februar 2020. Ich hatte echt auf dieses Jahr noch gehofft. Dann wurde noch Minecraft Dungeons gezeigt. Das fand ich überraschend gut. Das ist eine Kreuzung aus Minecraft und Diablo. Und für ein Action-Rollenspiel sah das gut aus. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Minecraft so gut als Action-Rollenspiel funktionieren könnte. Also der Stil von Minecraft. Man sah Item-Management, Zaubersprüche, verschiedene Items, Waffen. Also alles so, was dazugehört, sehr fein, erscheint im Frühling 2020 für Xbox One, PlayStation 4, PC und der Switch. Ja, also Microsoft macht mittlerweile doch schon einige Switch-Spiele, möchte ich mal nochmal so erwähnen. Genauso kurz erwähnen möchte ich noch, dass ein Survival-Horror angeteasert wurde. Alle waren so am Rätsel, Silent Hill oder Alan Wake und am Ende war es Blair Witch. ja, also 2019 noch ein Spiel zur Blair Witch-Filmreihe zu bringen, halte ich für mutig. Mal gucken, wie es wird. Es scheint schon am 30. August für Konsolen und PC, nicht für die Switch. Ja, und einer der größten Momente war dann sicher das neue Material, was zu Cyberpunk 2077 gezeigt wurde. Die Welt machte einen guten Eindruck, Gameplay gab es leider nicht zu sehen. Das ist, wie gesagt, eine Krankheit dieser E3 gewesen. Dafür längere Storysequenzen. Am Ende wurde dann gezeigt, dass Keanu Reeves im Spiel als NPC vorhanden sein wird. Und dann flippte das Publikum völlig aus, als der echte Keanu Reeves die Bühne betrat und letztendlich das Release-Termin, den Release-Termin ankündigte, 16. April 2020. War ein schönes kleines Segment, schöner E3-Moment, oder wie die im Publikum gesagt haben, you're breathtaking. Zu Spiritfarer oder Farer kann ich wenig sagen. Es ist so ein 2D-Spiel, was im nächsten Jahr erscheinen wird. Man spielt Stella, die sich irgendwie ein Boot zusammenbaut und dann die Welt erkundet, sich um Seelen kümmert und die ins Jenseits übergibt. Ja, handgezeichnete Kulisse, irgendwie Crafting spielt eine große Rolle. Also irgendwie eine Art Aufbauspiel mit eben dieser besonderen Thematik. Muss ich letztendlich mehr von sehen. Streitbar war für viele sicher die Battletoads-Ankündigung. Denn diese kommen, ja, das neue Battletoads kommt als 2D-Action-Spiel in Zeichentrick-Optik zurück. Fand ich sehr cool, aber manch einer hat vielleicht 3D-Modelle erwartet oder Retro-Pixel-Optik, irgendwie sowas. Die werden dann enttäuscht sein. Manche meinten auch nach der Präsentation, es wirke wie so eine billige Flash-Animation oder so ein Mobile-Game. Fand ich jetzt nicht, weil ich fand die Animation ziemlich klasse. Ich konnte mich also an diesem Stil schnell anfreunden. Und was definitiv der Fall ist, also die gezeigten Spielszenen, die waren sehr gut und führten die Reihe perfekt fort. Also viel Action-Prügler. Wirklich Tradition von dem NES oder dem Super Nintendo-Spiel. Ja, es wird auch einen Dreispieler-Koop-Modus geben und dann kann man eben als Rash, Zitz oder Pimpel die Gegnerhorden vermöbeln. Genauer Release-Termin gab es leider nicht. Game Pass-Segment, da wurde dann bekannt gegeben, dass Batman Arkham Knight, Metro Exodus, Hollow Knight und Borderlands die Handsome Collection ab sofort im Abo-Dienst enthalten sein wird. Das mit Metro Exodus hat mich echt überrascht, denn das Spiel ist ja jetzt, glaube ich, erst so um die 3 Monate erhältlich. Weiterhin wurde dann PC Game Pass angekündigt und der dann Game Pass Ultimate. Und der ist dann für 13 Euro beinhaltet der Xbox Game Pass, PC Game Pass und Xbox Live Gold Abo. Ich finde, wie gesagt, den Dienst in Ordnung und habe dann auf Game Pass Ultimate geupgradet. Und dank so einer Aktion habe ich dann jetzt bis 9. Juni 2022 diesen Dienst. Also ich bin jetzt fast 3 Jahre versorgt, muss mir weniger Spiele kaufen, beziehungsweise eigentlich muss ich nur noch Spiele für die Switch kaufen, weil viele anderen Sachen kriege ich irgendwann im Game Pass. Das ist für mich ganz praktisch. Allerdings, wie ich eben schon erwähnt habe, fände ich es nicht gut, wenn jetzt jeder Publisher einen eigenen Streaming-Dienst hätte. Das finde ich schon beim Filmen doof. Also mehr als 2 Abos mache ich da eigentlich auch nicht. Manchmal ist es vielleicht dann doch schön, dass Nintendo so rückständig ist. Ja, Überraschung war noch, dass der Microsoft Flight Simulator seine Rückkehr feiert. Fast fotorealistische Grafiken, HDR-Unterstützung kommt 2020 war es, für PC und Xbox. Dann wurde noch das 4K-Remaster von Age of Empires 2 gezeigt und Wasteland 3 vorgestellt, was ja vielleicht auch für die Switch erscheint. Muss ich nochmal gucken. Wasteland 2 ist ja für die Switch erschienen oder erscheint. Nee, ist glaube ich erschienen. Ich habe von Wasteland-Fans mitbekommen, dass die sich über die neue Tonalität ein bisschen geärgert haben. Denn auf einmal ist alles so bunt, man setzt viel mehr auf Humor, die Ernstigkeit ist weg. Mich schreckte das nicht so ab, aber ich kenne halt die Vorgänger nicht. Deswegen wollte ich das erstmal nur so wiedergeben. Ich kann mir dann ja im Frühjahr 2020 selbst ein Bild davon machen. Dann war Studio-Zeit und Microsoft kündigte an, dass sie den Entwickler Double Fine Productions gekauft haben. Außerdem wurde noch ein Age of Empires Studio gegründet. Und damit bestehen die Xbox Game Studios jetzt aus 15 Studios. Double Fine arbeitet gerade an Red, das auch für die Switch erscheinen wird. Außerdem sind die bekannt von Spielen wie Grim Fandango, Broken Age, Day of the Tentacle, Brutal Legend und hatten dann noch einen Trailer zu Psychonauts 2 dabei. Und finde ich ist echt ironisch, weil ich meine, Microsoft hat damals Psychonauts 1 irgendwie als Exklusivtitel oder irgendwie sowas abgelehnt. Und jetzt so viele Jahre später kaufen sie das Studio, was gerade Psychonauts 2 entwickelt. So ist es manchmal im Leben. Ich mag deren Spiele aber, den Humor. Die haben auch viele kleine Teams, deswegen kommen immer viele kleinere Spiele. Tim Schäfer ist halt Gründer des Studiums und absolut eine Legende und auch sympathisch. Der hat ja schon für Monkey Island mitgearbeitet. Also von daher nettes kleines Studio. Zum nächsten Thema, und das ist halt das Spiel namens 12 Minutes. Da steckt man irgendwie als Spieler in einem 12-minütigen Kreislauf fest. Ja, jeden Abend sitzt man mit seiner Frau irgendwie da und dann kommt ein Polizist, beschuldigt die Frau des Mordes und verprügelt einen. Und irgendwie muss man versuchen, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Also so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier als Thriller. Vom Konzept her finde ich es erstmal interessant. Genauso wie ich optisch Way of the Woods feiere, so ein Third-Person-Action-Adventure, wo man versucht, als Rehe den Weg zurück zum Wald zu finden. Dabei ist die Welt von Menschen verlassen. Man sucht Unterkünfte, Futter, Schutz vor Gefahren. Das Ding sieht dank Cell-Shading aus wie Bambi das Spiel. Also auch wirklich wunderschön. Wie viel das natürlich jetzt spielerische Qualität haben wird, das muss man dann später sehen. Dann gehe ich auch direkt zu meiner Enttäuschung. Das war Gears of War 5, beziehungsweise das heißt jetzt nur noch Gears 5. Es wurde kein Gameplay gezeigt, nichts zur Story-Kampagne. Stattdessen wurde ein neuer Mehrspieler-Modus Escape angekündigt. Dort muss man irgendwie eine Bombe platzieren in der Hive und versucht dann mit seinen Mitspielern zu entkommen. Das Spiel erscheint schon am 10. September. Vorbesteller erhalten einen Terminator Dark Fate DLC und Game Pass Ultimate Abonnenten können das Spiel 4 Tage vorher spielen. Mich interessiert halt tatsächlich bei Gears of War immer der Singleplayer, das Koop-Spiel in der Story-Kampagne am meisten. Dazu gab es halt nichts zu sehen, weswegen ja ich verwundert war, dass im Prinzip das Spiel so schlecht oder so schwach präsentiert wurde. Also für mich zumindest. Vielleicht dann zu Gamescom ein bisschen mehr Infos. Richtig klasse war dagegen die Präsentation des Elite Controllers Series 2, also der Nachfolger. Dieser hat endlich einen eingebauten Akku und dieser Akku soll 40 Stunden pro Ladung halten, ist genau wie beim Switch Pro Controller mit USB-C-Anschluss versehen. Man kann die Widerstände der Analogsticks selber anpassen mit so einer Schraube, das finde ich Hammer. Also das ist einfach eine geniale Funktion, denn bei den Xbox-Controllern habe ich meistens so das Gefühl, dass die mir zu schwammig sind, also zu ich hätte gerne etwas mehr Widerstand, das kann ich jetzt künftig einstellen, klasse. Die Schultertasten haben jetzt auch 3 Einstellungen, wie weit sie eingedrückt werden können, auch das finde ich ziemlich cool. Der Grip umfasst jetzt die ganze Rückseite, man kann 3 Profile speichern, also es gibt viele klasse Neuerungen. Ich hoffe sehr, dass sie an der Haltbarkeit gearbeitet haben, weil da im Internet gibt es doch schon einige Berichte, die sagen, wie schnell manche Sachen doch kaputt gegangen sind. Das Ding erscheint im November für 180 Euro, was natürlich sehr viel Geld für einen Controller ist und auch nochmal ein Aufschlag ist gegenüber dem alten. Der hat, glaube ich, 150 gekostet und wird meistens für 130 verkauft. Irgendwie so etwas. Forza Horizon 4 bekommt ab dem 13. Juni eine Lego-Erweiterung. Ich finde die Idee echt witzig. Lego-Autos, mit Lego-Autos durch die Welt fahren, mit Lego-Autos in einer Lego-Welt rumfahren, auch schön. State of Decay 2 bekommt mit Heartland eine Story-Erweiterung. Dank Game Pass habe ich in State of Decay 2 schon mehr Zeit investiert, als ich mir das jemals hätte träumen lassen. Mein eigentliches Megaton war dann die Ankündigung von Phantasy Star Online 2 für den Westen. Ich erinnere mich an tolle Abende für Phantasy Star Online für GameCube. Und jetzt nach all den Jahren soll endlich dieses MMO bei uns erscheinen. Super. Nee, Moment. Nee, was? Ach so. Mit Westen hat Sega nur die USA gemeint, beziehungsweise Nordamerika und nicht Europa. Na, das ist ja klasse. Also das Spiel ist bisher nicht für Europa geplant. Das ist so schade, denn alle DLCs wären dabei gewesen. Crossplay mit PC und so weiter möglich. Warum auch immer sie das jetzt so machen. Dadurch von, ja, ich bin total gehypt zu, so ist das manchmal im Leben. Gar nicht abgeholt hat mich noch Crossfire X. Irgendein Kriegsshooter rumgeballer, da habe ich irgendwie auch meistens keine Lust mehr drauf. Dabei ist es wohl einer der größten Shooter Asiens, mit dort so einen ähnlichen Stellenwert hat wie Counter-Strike. Aber wie gesagt, mir egal. Cool dagegen fand ich Tales of Arise. Ich habe zwar, also ich mag die Tales of-Reihe sehr gerne, ich habe aber, glaube ich, nur Symphonia durchgespielt, damals auf dem GameCube. Arise wirkt aber irgendwie optisch anders. Es hatte so ein bisschen Xenoblade-Vibes. Ja, es fühlte sich so wie ein Neuanfang an, optisch auf jeden Fall, auch dank Unreal Engine 4. Ja, man hat die Hauptcharaktere und viele Gegenden gesehen, etwas Gameplay. Release soll 2020 sein, erscheinen dann für PS4, Xbox One und PC. Ich bin interessiert, ja, also definitiv. Ja, dann gab es neue 10 zu Borderlands 3. Ich habe noch nie in Borderlands gespielt, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Und es gab noch die Ankündigung Elden Ring. Ziemlich krass. Der Trailer war zwar so nichtssagend, aber zwei Gründe sorgen bei mir für Hype. Erstens From Software, zweitens George R. R. Martin, also der Autor von das Lied von Eis und Feuer, also worauf Game of Thrones basiert. Beide haben sich zusammengetan und entwickeln ein Spiel, und allein diese Konstellation sorgt dafür, dass ich meine Ohren gespitzt habe und dann künftig wahrscheinlich jede News zu Elden Ring aufsaugen werde. Am Ende der Konferenz stellte Microsoft in einem 4-minütigen Video noch die Project Scarlet vor. Das ist der Codename für die nächste Xbox, die im Winter 2020 erscheinen soll. Ja, konkrete Technik-Specs gab es nicht. Es kommt halt AMD Zen 2 Prozessor zum Einsatz, Navi-Technologie, das ist das Neueste, was jetzt AMD momentan hat. Die Kombination aus CPU und GPU soll dafür sorgen, dass man rund die vierfache Leistung der Xbox One X erreichen wird. Schneller GDDR6 Speicher kommt zum Einsatz. Wie viel RAM wurde nicht erwähnt? HDMI 2.1 wird unterstützt, deswegen theoretisch 120 Frames möglich und 8K-Auflösung. Raytracing wird eingebaut, also kann man sich auf tolle Licht- und Schatteneffekte freuen. Und dank SSD soll es keine Ladezeiten geben, beziehungsweise die Ladezeiten deutlich, deutlich, deutlich schneller sein als in der jetzigen Generation. Die Konsole wird abwärtskompatibel sein, also Spielinhalte von allen Xbox-Generationen beinhalten. Und man kann auch selbst den Xbox One-Zubehör, also die Controller und so weiter, dann weiter nutzen. Das ist vor allen Dingen auch ganz gut für diejenigen, die sich jetzt den Elite-Controller Version 2 kaufen werden. Apropos Abwärtskompatibilität, Microsoft hat die vorerst letzten Spiele angekündigt, die sie abwärtskompatibel machen wollen. Sind diese veröffentlicht, kümmert man sich dann nur noch darum, erstmal die 600 Spiele dann fit für die Scarlett zu machen. Und es ist davon auszugehen, dass dann danach, wenn Scarlett erschienen ist, dass man dann wieder neue Spiele in das Programm aufnimmt. Aber für erstmal pausiert dann dieses Programm jetzt. Folgende Originalspiele werden, Xbox-Originalspiele werden dann dieser Woche, glaube ich, noch und für abwärtskompatibel gemacht. Und sogar unterstützen sie Xbox One X mit 4K und so Scherze. Und dabei handelt es sich um Armored and Dangerous, Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft, freue ich mich sehr drauf, Sphinx and the Cursed Mummy. Ja, und da Ubisoft schon kein Splinter Cell rausbringt, hat sich dann Microsoft gedacht, okay, dann machen wir einfach Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow, Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Fury und Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent. Bringen wir das einfach mal auf die Konsole und in 4K und abwärtskompatibel und cool. Ah ja, und Unreal Championships 2 kommt noch. Also die ganze Original-Splinter Cell-Spiele, die gibt's dann also ab dieser Woche zu spielen. Ich interessiere mich mehr, mir ist eher mal so für Unreal Championship und Indiana Jones. Dann wurde noch bekannt gegeben, dass folgende Rare-Titel ab sofort optimiert für Xbox One X sind und damit 4K unterstützen. Banjo-Kazooie, Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, Banjo-Tooie, Cameo Elements of Power, Perfect Dark, Perfect Dark Zero, Viva Piñata und Viva Piñata Trouble in Paradise. Schöne Sachen. Und die letzten Spiele, die letzten 300, die Xbox 360 Spiele, die dann abwärtskompatibel gemacht werden, sind Azura's Wrath, Battlefield 2, Enchanted Arms, Enslaved, finde ich cool, wollte ich immer mal nachholen. Ist auch von Ninja Theory. Far Cry Classics, Far Cry Instincts, Predator, Infinite, Undiscovery, Launchtitel Peter Jacksons King Kong, Prince of Persia, The Forgotten Sands, Skate, Star Ocean, The Last Hope, finde ich ganz cool, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Syndicate, sehr cool, Two Human, das wird sogar kostenlos verfügbar sein, das ist ein Spiel der Macher von Eternal Darkness, also auch ganz cool, und Unreal Tournament 3. Ich feiere dieses Programm derbe. Es ist cool, auf einer Konsole die ganzen alten Spiele spielen zu können. Okay, nicht alle, aber 600, und das ist schon mal was. Ohne eben die alten Konsolen aufstellen zu müssen. Ich hoffe sehr, dass dieses Projekt dann mit Scarlett fortgesetzt wird. Beendet wurde die Konferenz dann mit einem Trailer zu Halo Infinite. Das wird ein Launch-Titel der Scarlett, aber auch für Xbox One und PC erscheinen. Gameplay gab es keins, viel Story mit dem Master Chief. Das Spiel soll perfekt geeignet für Neueinsteiger sein. Optisch war es gut, aber es haute mich eben nicht um. Und da habe ich mir aus einem Ausblick für die Next Generation doch ein bisschen mehr versprochen. Insgesamt war ich jetzt mit der Microsoft-Konferenz zufrieden. Es wurden doch viele verschiedene Spiele gezeigt. Die Genrevielfalt war definitiv vorhanden. Es fehlt vielleicht so die große Überraschung oder die große Neuankündigung. Schön zu sehen, dass Game Pass weitergeht. Dass es einen kurzen, kleinen Ausblick auf die neue Generation gab. Microsoft oder Square Enix haben für mich also die beste Leistung abgegeben. Ja gut, und um die Verliererplätze kloppen sich dann halt EA, Ubisoft und Bethesda. Wobei EA wohl den schlechtesten Auftritt hatte. Das soll es dann auch gewesen sein. Ich bedanke mich, dass ihr jetzt auch immer mal so diese Halb-Off-Topic-Folgen mithört. Die mache ich auch nur einmal im Jahr. Ein bisschen Nintendo Switch konnten wir ja trotzdem mehr reinbringen. In der nächsten Folge geht es dann nur um Nintendo, denn dann geht es um die Nintendo Direct, die dann heute Abend, also bei Aufnahmezeitpunkt heute Abend ausgestrahlt wird. Ich bedanke mich daher fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.